Wir wissen nicht, wer Kinder sind. Wir haben diese Erfahrung nicht. Und deshalb ist das, wenn man das spürt, dass es anders sein könnte, es ist immer Pionierarbeit an jedem einzelnen Ort. Bis vielleicht mal die Sichtweise sich ändern kann oder unsere Kinder, ihre Kinder wieder wie selbstverständlich anders begleiten können, weil sie es ein kleines Stück weit erfahren durften. Es ist auch erst ein Suchen, was wir tun, auch eine Kunstform. Es ist auch noch nicht wirklich das Natürliche, sondern eine Form innerhalb unserer Gesellschaft, wo wir einfach so viel Raum zur Verfügung stellen, wie irgendwie möglich.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Diese Episode ist Teil einer Reihe, in der ich mich mit Menschen über Themen austausche, die unter dem Begriff des freien Lernens zusammengefasst werden könnten. Wie funktioniert eigentlich Lernen? Und was brauchen Kinder auf ihrem Weg, um sich zu entfalten und mit ihren Gaben und ihrer Einzigartigkeit Teil einer Gemeinschaft zu werden? Welche Überzeugungen und Gewohnheiten prägen unsere innere Haltung zur Schulbildung? Und welche Welten eröffnen sich uns, wenn wir mutig Bestehendes hinterfragen? Nehmt doch gerne Kontakt mit uns auf und lasst uns wissen, wie diese Episode oder unser Podcast ganz allgemein bei euch landet. Wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch nun erst einmal viel Spaß mit dieser Episode. Ja, Susanne, willkommen zu unserem Gespräch heute.
Danke. Willkommen hier in der Monterana.
Ja, wir sitzen hier in deiner Schule.
Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch sehr, ja. Und ich hatte ja gerade jetzt noch die Gelegenheit, die Schule anzuschauen, also große Teile der Schule. Und das war sehr eindrücklich und wir hatten schon viele Gespräche jetzt so zwischendurch und immer wieder uns daran erinnert, dass das eigentliche Gespräch ja erst jetzt beginnt und wir jetzt Raum haben, uns auszutauschen. Und ja, da gibt es so viel, was schon angeregt ist innerlich in mir. Und dass ich fast vergesse, noch dich kurz vorzustellen. Du bist ja hier die Gründerin der Schule, der Monterana Schule hier in Deggersheim. Und du hast die Schule vor 30 Jahren gegründet, wenn ich das richtig...
Ja. Wir waren drei Frauen, die vor 30 Jahren mit einem Kindergarten gestartet sind. Mhm. In St. Gallen noch. Und vor 15 Jahren sind wir hierher gezogen. Ja, und ich bin noch diejenige, die übrig geblieben ist von den drei Gründerinnen.
Mhm. Ja. Hat zu dritt gegründet. Ja. Und du bist jetzt die Schulleiterin hier von der Monterana.
Ja, wir haben ein komplexes Leitungsführungssystem. Ich bin einfach am längsten da und so inhaltlich, zentral und erfahrungsmäßig mittlerweile. Aber führen und umsetzen und leiten tun wir in verschiedenen Gruppierungen. Also so eine flach-hierarchische Sache. Mhm. Ich entscheide nichts über andere in dem Sinn. Ja. Für andere oder über andere.
Aber du bist einfach schon mit ganz, ganz viel Erfahrung mit dabei.
Genau. Mhm. Die Funktion heißt Schulleitung auch nach außen, damit man sich orientieren kann.
Braucht ja auch diese Orientierung nach außen.
Genau.
Ja, und was ich so von dir gehört habe im Vorfeld und was sich dann gleich bestätigt hat, als du zur Tür reinkamst, heute ist so diese... Menschen, die dich kennen, haben mir erzählt, einfach mit welcher Begeisterung und du dabei bist bei dieser Arbeit, die du hier machst und auch so fast ein bisschen gestaunt darüber, wie du nach dieser langen Zeit immer noch mit demselben Engagement da bist und mit diesem tiefen Vertrauen in die Entwicklung der Kinder und mit solcher einfach Freude noch dabei bist. Und Ich habe dich ja heute zum ersten Mal gesehen und als du da reingekommen bist vorhin zur Tür, habe ich einfach diese Freude in deinen Augen gesehen und ja, dieses und gedacht, ah ja, genau, ich kann das nachvollziehen, was ich gehört habe. Jetzt von diesem ersten ganz spontanen kleinen Eindruck. Und so ist auch so meine erste Frage, so, was treibt dich denn an, dein Leben den Kindern zu widmen?
Also was mich antreibt, ist eigentlich das Leben zu erforschen, zu suchen, herauszufinden, wie funktioniert eigentlich Leben und wer sind wir als Menschen und wer sind wir, als was sind wir eigentlich gedacht und was könnten wir sein noch als Menschen, wohin könnten wir uns allenfalls auch entwickeln, weil ich denke, wir leben eigentlich nicht unser menschliches Potenzial in unserer Gesellschaft. Und als wir angefangen haben, ich war damals Heilpädagogin, habe mit geistig behinderten Kindern gearbeitet und da durfte ich individuell die Kinder begleiten. Und das ist einfach das, was ich gelernt habe und mir Freude gemacht hat. Aber ein Teil der Motivation war, wenn wir uns ändern sollten, unsere Gesellschaft oder unsere Kinder oder wir, dann müssen wir ganz früh beginnen, dann müssen die Kinder anders aufwachsen dürfen und nicht einfach schon alles so gelernt, geprägt werden in unserer ungesunden, sage ich mal, ungesunden Lebensart in unserer Gesellschaft. Ja, das ist einfach ein Urbedürfnis, das interessiert mich einfach und das bleibt. Und es geht nicht nur um die Kinder, es geht sehr wohl stark um die Kinder, weil da sieht man noch die ursprüngliche Kraft und die Art, wie sie lernen, wie sie leben und wie sich das zeigt, was dann immer mehr verschwindet, wenn wir älter werden, wenn wir normal aufwachsen. Und wenn wir einen solchen Lebensraum anbieten, dann bleibt das länger wach und es zeigen sich immer wieder neue Facetten und das ist einfach immer interessant. Wenn man immer in Berührung bleibt und in Beziehung bleibt und mit dem geht, dann kann das gar nicht niemals langweilig werden. Und die Aufgaben, also wir als Schule wachsen auch, also sind mittlerweile groß und dann ändert sich auch hier die Strukturen, es gibt auch immer wieder neue Aufgaben und das bleibt auch immer wieder interessant auf der Ebene der Erwachsenen und der Struktur und alles zusammen hält lebendig.
Und ihr seid inzwischen eine große Schule, ihr seid, wie viele Kinder?
Alles.
Also es gibt die Spielgruppe oder die
Spielkindergruppe.
Ja. Und dann die Basisstufe, die Primarstufe und dann die Oberstufe. Oder wie nennt ihr die verschiedenen?
So, die kleinsten, denen sagen wir Spicki. Mhm. Und dann, wie du es gesagt hast. Und dann gibt es noch eine Nachfolgestufe, weil das ist einfach die fünfte Stufe, das haben die Jugendlichen so benannt. Das heißt die Stufe 5. Das sind die Jungen oder Adoleszenten eigentlich, die Jungen nach der Oberstufe. Da bieten wir auch noch einen begleiteten Raum an, für so lange sie wollen. Das kann ein Übergangsjahr sein, es könnte aber auch über längere Zeit einfach den individuellen Lernweg weiter begleiten.
So in das Berufsleben hinein, je nachdem, oder einfach in das, was nach der Schule dann kommt.
Und wenn die Schulpflicht vorbei ist, und das ist auch sehr interessant, was dann passiert, wenn sie wirklich befreit sind von der staatlichen Pflicht, die alle spüren, auch in einer freien Schule, die doch eine Schule ist. Mhm. Genau. Und alles zusammen haben wir rund 120 Kinder und Jugendliche unterdessen.
Ja. Ist gewachsen vom Kindergarten.
Genau, von 12 Kindern am Anfang. Genau.
Wow.
Kontinuierlich, jedes Jahr ein paar mehr.
Und was bedeutet es denn für dich, eine freie Schule zu führen? Oder wie würdest du in deinen Worten die Montaraner nennen? Ist das eine freie Schule oder etwas vorhin Lebensraum genannt? Wie würdest du das, was es hier ist, beschreiben?
Es ist ein Lebensort. Und eine Beschreibung ist wie eine Tageswege. Da kommen die Kinder und Erwachsene und leben einfach den ganzen Tag hier und gehen dann wieder nach Hause und leben und lernen, so wie es sich ergibt. Ich vergleiche es manchmal auch mit einer Großfamilie in den langen Ferien, damit man sich es vorstellen kann. Da sind viele Leute zusammen, kleine, mittlere, junge, alte, und die sind lange, leben zusammen und dann organisiert sich es wie von selbst. Wer macht was heute? In welcher Gruppierung? Und ist es mehr Spielen oder Schlafen oder Lernen oder einen Ausflug machen oder Sport oder Kultur oder einfach zusammenleben? Und das ist eigentlich die Hauptsache. Und dann sind wir aber trotzdem eine Schule und die Kinder müssen herkommen und wir erfüllen die Schulpflicht und orientieren uns aber ganz klar am Kind und am Lebensalter des Kindes und an der Individualität des Kindes. Und dann organisiert sich jeden Tag aufs Neue.
Wie viele Erwachsene sind da dabei?
Viele. Also im Ganzen sind wir knapp 30 mit verschiedenen großen Arbeitspensen. Und jede Kindergruppe wird die Spicki-Kinder von sieben Kinder von zwei Erwachsenen begleitet und alle anderen Gruppen von 4 bis 5 Erwachsenen pro Tag. Also ein relativ hoher Betreuungsschlüssel, wenn man dem so sagen will.
Ja. Und es gibt ja hier in dieser Groß-WG gibt es ja keine Lernziele wie in einer, also es ist nicht das Ziel, dass die Kinder hierher kommen, um Mathematik zu lernen und Schreiben zu lernen. Was ist denn das, also gibt es, obwohl es nicht Lernziele im klassischen schulischen Sinn gibt, gibt es etwas, wo du sagst, das wünschst du dir, dass Kinder hier oder die Menschen, die hier sind, eine gewisse Erfahrung machen? Oder etwas lernen oder für sich etwas erschließen oder auf eine gewisse Weise wachsen? Gibt es da was, was du dir wünschst? Für die Kinder hier, die Menschen?
Der Hauptwunsch ist, es gibt eigentlich nur einen Wunsch, dass die Kinder oder die einzelnen Wesen sich selber bleiben dürfen, mit sich selbst in Verbindung bleiben dürfen und so wachsen, dass diese Verbindung nicht unterbrochen wird, sondern eher vielleicht noch gestärkt. Und aus dieser Verbindung heraus machen die Kinder in jedem Alter, in jeder Situation, mit denen, die da dabei sind und in den Umständen, die da sind, machen sie das, was im Moment das Richtige ist für sie. Und wenn das von Anfang an ist und bleiben kann, dann braucht es gar nichts anderes, sich zu wünschen, was dann mal herauskommen soll oder was sie lernen sollen. Dann ist es das, was nötig ist und was richtig ist für sie individuell und auch im Zusammenhang mit den Ansprüchen von außen und mit den Ansprüchen der Gesellschaft. Das kommt alles im richtigen Moment, das, was es braucht, das eignen sie sich an. Und das ist eigentlich der Wunsch für die Kinder. Und der Wunsch für die Erwachsenen, die sie begleiten, die wir alle ganz anders aufgewachsen, oder in der Regel die meisten anders aufgewachsen sind und andere Prägungen haben, ist der Wunsch, sich mit den Kindern zusammen zu entfalten und auch sich zu befreien von gewissen Bildern und Prägungen und Mustern und auch dazu immer tiefer zum eigenen zu kommen und dem auch zu vertrauen und zusammen mit den Kindern unterwegs zu sein.
Aber es geht sehr in Resonanz, was du sagst, weil das einfach so bei mir auch so stark wahrnehme, was es eigentlich braucht, wenn ich mir wünsche, dass mein Kind frei aufwachsen kann. Also ich fasse das jetzt unter dem Begriff frei zusammen. Könnte man ja auch darüber sprechen, was das dann genau bedeutet. Aber auf jeden Fall, dass ich ihm da Raum lassen möchte für seine Entfaltung, dass ich da spüre, dass ich da selber hinterherwachsen muss, ständig das überhaupt anbieten zu können. Also überhaupt meiner eigenen Haltung da mitzuwachsen. Und deswegen interessiert es mich, was braucht es denn jetzt nach all deiner Erfahrung dieser langen Zeit, wo du jetzt Kinder so auf die Art begleitest, was brauchen die Kinder, dass sie mit sich verbunden bleiben können? Und was braucht es für die Erwachsenen dazu, umzulernen, zu verlernen, hinterherzuwachsen und das anbieten zu können? Also das ist jetzt eine große Frage. Mhm. Aber.
Mal schauen. Also die Kinder brauchen auf jeden Fall die Erwachsene, die sie als Kinder sehen. Oder jeder, ich kann es auch groß machen, jeder Mensch braucht grundsätzlich von anderen Menschen gesehen zu werden. Gesehen und irgendwie auf eine Art erkannt zu werden. Und einerseits als Kind oder Mensch in dem Alter, in dem ich bin, mit diesen Bedürfnissen, die ich habe, Entwicklungsbedürfnissen oder Lebensbedürfnisse, ganz allgemein, was ich als menschliches, biologisches Wesen, als Säugetier brauche sozusagen, und andererseits, was ich als Individuum oder was das Kind als einzelnes Wesen, individuelles Wesen, was dieses Kind braucht. Wer ist dieser Mensch, dieses individuelle Wesen, das da in einem, sage ich mal, in einem menschlichen Körper drin ist? Also sind wie die zwei Seiten, die wir als Erwachsene sehen sollten und erkennen sollten. Und ein Teil ist viel mit allgemeiner Erfahrung, mit allgemeinem Wissen verbunden, auch mit Theorien oder Beobachtungen, die auch wissenschaftlich bestätigt sind. Wie entwickelt sich ein Mensch? In welchem Alter sind welche Bedürfnisse da? Und was wäre dann gut, also was man ihnen anbieten soll und wie man sie begleiten soll, genau in diesem Alter? Das ist auch das, was die Montessori damals so beobachtet hat und dann auch beschrieben hat. Oder Jean Piaget, Entwicklungspsychologe und so weiter. Was braucht es jetzt? Und unsere Aufgabe als Erwachsene ist, das zur Verfügung zu stellen. Und einerseits übers Wissen, andererseits über das, was ich wahrnehme und was ich spüre. Wenn ich nochmals den Begriff Säugetiere brauche, die Tiere, die machen einfach, die Mutter macht und das Kind macht, und das ist ein gemeinsames Zusammenspielen, das ist ein Dialog, das sich einfach entwickelt, und weil sie nicht groß überlegen und denken, ist es natürlich und sie machen das, was es braucht. Und das ist bei uns im Mensch drin auch vorhanden, nur oft überdeckt mit allem, was wir gelernt haben oder verlernt oder angelernt haben, und deshalb fehlt zum Teil dieser ganz natürliche Umgang. Und das wäre dann das, was wir auch lernen sollten als Erwachsene, das wieder neu zu entdecken und zu spüren oder zu den Menschen zu gehen, die das irgendwie verkörpern und da sich anregen lassen oder sich spiegeln lassen, dass man das befreien kann, was eigentlich in uns vorhanden wäre. So. Ja, das ist in dem Sinn die Aufgabe der Erwachsenen, sich wirklich auseinanderzusetzen mit den Kindern, mit sich selbst, mit dem, was es braucht, und mit dem, was es braucht, um sich selber dafür zu befreien, das wahrzunehmen und zu entwickeln.
Was waren da die wichtigsten Schritte auf deinem eigenen Weg, dich da zu befreien?
Ein Teil war schon immer da, dass ich schon als Kind, also dass ich gewisse Freiheiten gelebt habe oder Autonomie. Ein Teil, wo ich viel Freiraum hatte als Kind, in einem Teil. Und ich sehr früh Kinderlehrerin werden wollte und schon als Primarschülerin beobachtet hatte und geschaut habe, was brauchen eigentlich Kinder oder was befriedigt uns oder wo leiden die Kinder und was sollte nicht so sein. Und das hat mich von Anfang an irgendwie ein Stück begleitet. Und dann bin ich ins Ende des Lehrerseminars, habe ich dann gemerkt, wie Schule wirklich gehandhabt wird. Also was wir lernen, wie wir mit den Kindern umgehen sollten, wie wir sie eigentlich manipulieren und irgendwo hinführen sollten. Und da bin ich wie zugegangen und habe gemerkt, das stimmt nicht, das geht nicht. Da bin ich unter Druck gekommen. Da auch meine eigenen Lehrer, die ich nicht als authentisch erfahren habe, und gedacht, so kann es nicht sein. Und das war der Widerstand und so kann ich, also ich kann nicht Schule geben. So. Und dann bin ich in die heilpädagogische Schule geraten mit geistig behinderten Kindern als Stellvertreterin und habe da erleben dürfen, Kinder individuell zu begleiten, mit jedem eine eigene Beziehung aufzubauen und genau hinzuschauen und zu spüren. Und das hat dann mir selber natürlich sehr viel geholfen. Also ich musste mich gleichzeitig wahrnehmen und spüren und das in Verbindung bringen. Das ist also die ganze Sache auf der beruflichen Ebene, habe ich mit den Kindern gleichzeitig gelernt, weil es ein Freiraum war, diese heilpädagogische Schule, wo man einfach zusammen gelebt hat, ähnlich wie jetzt. Fast konnte ich den eigenen Weg suchen darin. Und was mir wichtig war, umsetzen, und das hatte Platz und das hat mich befriedigt und hat Freude gemacht. Dann bin ich ins heilpädagogische Seminar und habe das dann auch theoretisch bestätigt erhalten. Und das ist ein Strang, ein Weg, der berufliche, den ich dann immer weitergeführt habe. Und persönlich, das kommt dann ja meist in einem späteren Alter, da kamen dann die, so nach der Gründung eigentlich erst von unserer Schule hier, kamen dann mehr die persönlichen Prozesse, wo man dann wirklich, vor allem auf der Ebene von Beziehungen mit Kindern, mit den anderen Teammitgliedern, privaten Beziehungen, wo man einfach anstößt und Schwierigkeiten hat und sich auseinandersetzen muss und dann mit den eigenen, mit sich selbst konfrontiert wird. Immer, immer, immer neu und immer weiter. Und das geht dann halt über das ganze Leben. Wenn die Entwicklungsstufen für die Kinder sind da, das geht auch weiter durchs ganze Leben, kommen immer neue Entwicklungsstufen. In jeder Entwicklungsstufe kommt wieder Neues zeigt sich. Und damit, ja, das betrifft alle von uns. Das kann ich jetzt im Detail nicht alles erzählen, aber da kommt immer wieder Neues, wo man konfrontiert wird. Und dann vor noch nicht so langer Zeit, vielleicht jetzt etwa 7 Jahre, habe ich noch eine Trauma-Ausbildung gemacht. Ich bin schon viel früher in Berührung gekommen mit Somatic Experiencing, mit Peter Levine, der eben über Trauma und über Muster spricht, die in uns gespeichert sind, und dann verglichen hat mit der Tierwelt. Und das war wieder mein Ansatz, zu schauen, wie wäre es denn, wie ist es denn wirklich oder was zeigt die Natur, und das dann zu übertragen auf uns. Und dann habe ich dann viel, viel später, als ich auch mal Geld hatte durch Erbschaften, weil hier verdienen wir sehr wenig, da können wir eine solch teure Ausbildung gar nicht bezahlen, habe ich diese Ausbildung gemacht, und da ist dann nochmals natürlich sehr viel auch Persönliches angerührt worden, hat sich sehr viel gezeigt und klären können.
Und hier so im Alltag jetzt der Montaraner, wo ja die Kinder einfach kommen, und so wie ich das bisher so aufgefasst habe jetzt im Vorgespräch, auch ja einfach frei sich bewegen können und entscheiden können, wo zieht es sie gerade hin. Und wie ist das denn da, wenn wenn ihr mit den Kindern da interagiert, wenn ihr mit ihnen im Kontakt seid, mit diesem Loslassen von den eben von Lernzielen, die sonst so üblich sind in Schulen. Wie ist das einfach, da einfach so frei zu sein und dieses Grundvertrauen, also genauso dieses Grundvertrauen, das hat mich vorhin so berührt, einfach so zu spüren, dass das so ein Vertrauen da ist, irgendwie von dir einfach in die ganz natürliche Entwicklung und in die Anschlussfähigkeit auch der Kinder an das Umfeld, an den Kontext, in dem wir uns befinden. Und das wird ja eigentlich von unseren Glaubenskonzepten, die wir so, also die wir in der Regel mitbringen, ja eher nicht so eingeschätzt, dass die Kinder von sich aus dann motiviert sind, irgendwie einen Anschluss zu finden und sich das dann anzueignen, was sie dazu brauchen, wie eben Lesen und Schreiben und Rechnen und was da noch so dazu gehört. Wie erlebst du das hier?
Ein Teil ist wieder, wie kann man wirklich übers Wissen oder übers Beobachten, übers Wissen beantworten. Ein Mensch ist ein absolut soziales Wesen. Es braucht unbedingt andere Menschen, um Mensch zu werden. Sonst würden wir eingehen. Da gibt es auch so Experimente, wir würden einfach sterben. Deshalb ist das Dazugehören und Mensch werden sich orientieren an der Umgebung und an den Erwachsenen, ist einfach ein absolut hundertprozentiges Bedürfnis, Entwicklungsbedürfnis jedes einzelnen Kindes, jedes Menschen. Es geht nicht. Wir sterben, wenn wir nicht dazugehören. Also ist das ein großer Wunsch, auch alles zu tun, um sich da einzufügen und auch gesehen werden und geliebt werden und genährt werden und Möglichkeiten, sich einen Platz zu finden in der Gemeinschaft oder in der Gesellschaft dann später. Das ist nicht diskutierbar. Das brauchen wir. Und die Hirnentwicklung, die zeigt das auch, in welcher Stufe welches Thema angesagt ist. Und das bringt alle Voraussetzungen. Und wenn wir die beantwortet werden, dann passiert das. Also Lernen passiert, das wieder Till im anderen Podcast gesagt hat. Das geschieht einfach. Lernen geschieht, wenn wir uns auseinandersetzen mit anderen Menschen und mit Sachen und Raum haben und alles. Und es geschieht genau das, was jetzt nötig ist. Und das ist die Sache, die Seite des Vertrauens, die ich 100% habe und die sehr viele von uns auch haben, die hier arbeiten oder sich das mit dem in Berührung kommen, weil es einfach so ist. Das können wir in uns finden, dass es so ist. Und dann ist aber die ganze Prägung, die gesellschaftliche Prägung, die das anders sieht und wo wir anders gelernt haben. Und das ist dann eine ganz andere Sache. Und die stört immer wieder. Und die hat auch mich. Ich meine, das ist ein riesiger Prozess. Und es kommt die Zweifel, die dann kommen und die Fragen. Und wenn es nicht funktioniert. Und man hat die Vorstellung, so und so sei es dann gut und richtig. Und dann ist es halt überhaupt nicht so. Ach, und weshalb denn nicht? Und dann wieder loslassen und wieder neu probieren. Und zwischendrin geht alles drunter und drüber. Wenn man so miteinander so etwas aufbaut mit so vielen verschiedenen Menschen und alle haben ihre Vorstellungen und ihre Ideale und ihre Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, dann ist es immer auf und ab und lebendig und, und reibungsvoll. Dann kommen die Zweifel. Also immer, immer wieder. Und die Ängste. Und also selber bin ich jetzt, zweifle ich nicht mehr, schon längst nicht mehr wirklich tief, aber ich hatte auch meine großen Wellen, jetzt sind sie nur noch ganz fein.
Also, wo du gezweifelt hast, also dieses Vertrauen in die natürliche Entwicklung so abhanden gekommen
ist. Nein, nicht daran habe ich gezweifelt, das ist geblieben. Aber was wir tun, wie wir das gestalten, wie wir eine Schule anbieten, was hier läuft und wer hier mitarbeitet und wie wir das so begleiten können, dass es einigermaßen stimmig ist für alle Beteiligten. Das ist die große Herausforderung, wenn die Ängste kommen oder die Erwartungen von Kindern, von Eltern, von außen und jeder sieht irgendwie einen Teil und versucht, das umzusetzen oder auch das einzufordern. Und dann kann man auch verzweifeln in all den verschiedensten Ansprüchen.
Ja, das stelle ich mir nämlich gar nicht so einfach vor. Da ist ja ein ganzes Umfeld rundherum um die Schule von ganz vielen Familien, die unterschiedlich geprägt sind, unterschiedliches dann in die Schule hineintragen. Und da auch so diese individuellen Prozesse der Kinder, die dann dementsprechend stattfinden, was ja wahrscheinlich manchmal gar nicht so einfach ist, dann herauszuspüren. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind lange nicht lesen möchte, ist das jetzt, weil es das wirklich gerade noch gar nicht interessiert? Oder ist da irgendwas blockiert? Oder ist da irgendwas anderes im Spiel, was prägt? Oder ja,
genau.
Magst du dazu noch was sagen, genau, wie er damit umgeht?
Genau, das sind die wesentlichen Fragen und das ist dann die Kunst sozusagen des Begleitens, der Kinderbegleitung, die Kunst des Elternseins und die Kunst des einfach mit den Kindern unterwegs zu sein, versuchen hineinzuspüren und wahrzunehmen, wie fühlt es sich jetzt eigentlich an und ob es sich, ja, ob man dann einfach den Lauf gehen lassen kann, geben kann, weil es sich gut anfühlt, weil wir sehen, das Kind ist mit sich unterwegs und es tut, es lernt, dass es spielt, es lernt, es tut, es lebt und ganz, dann fühlt es sich einfach gut an, dann lassen wir es, dann haben wir keine Angst. Und wie sich das zeigt, ist dann aber sehr unterschiedlich. Da gibt es dann sehr aktive, zielgerichtete, dann gibt es eher sehr spielerische, dann gibt es zuschauende Kinder, zurückhaltende Kinder, mehr an anderen orientierte, mehr auf Erwachsene orientierte, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und unser Maßstab ist eigentlich, fühlt es sich gut an.
Und wie organisiert ihr euch auch als Team und zusammen mit den Eltern, um so die einzelnen Kinder mitzukriegen in dem, wie sie gerade, also so, weil es sind ja viele Kinder.
Ja, wir sind so, wir haben eben relativ viele erwachsene Begleitende und wir versuchen eigentlich immer mit den Kindern täglich, mit jedem Kind wirklich in Kontakt zu sein. Sie spielen zwar viel für sich und alleine, sind aber in einem größeren Raum eigentlich trotzdem begleitet und gehalten und immer und gleichzeitig versucht man mit allen individuell einzeln im Tag ein, zwei Kontakte gehabt zu haben, damit man auch das einzelne Kind wahrnimmt. Mhm. Und das ist natürlich ein langer Lernweg, so Kinder zu begleiten. Und normal ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die bringen ganz andere Qualitäten mit und gewisse Erfahrungen haben sie noch gar nicht. Und dann muss das da hier einfach gelernt werden und geübt werden. Und das sind wir einfach zusammen im Team miteinander unterwegs, dass wir jeden Tag auch austauschen, wie es war, was wir gesehen und erlebt haben, was man an dem Tag vielleicht weitergeführt werden soll oder anders gemacht oder grundsätzlich sich stimmig anfühlt oder anders gemacht werden soll. Was braucht es für einen Kontakt mit den Eltern? Wir arbeiten mit den Eltern auf Augenhöhe, also wirklich, weil die Kinder, wir begleiten alle zusammen Kinder und die Kinder gehören zuerst zu den Eltern und erst dann in die größere Gemeinschaft. Und wir müssen miteinander so im Kontakt sein, dass wir uns einen transparenten, offenen Austausch haben. Dass immer, wenn irgendetwas auftaucht, wo wir Freude haben, uns austauschen und da, wo es schwierig wird, wo irgendetwas sich nicht gut anfühlt, dass wir uns gegenseitig informieren und dann zusammen hinschauen. Und schauen, was braucht es jetzt, damit sich etwas wandeln kann. Und sehr oft braucht es nur, dass wir hingeschaut haben. Und das ist jetzt wahnsinnig wichtig, dass wir uns einfach gezeigt haben gegenseitig und einfach so nehmen wir es wahr, so ist es. Und austauschen und dann ist oft die Sache schon vorbei. Mhm. Am anderen Tag ist ein gewisses Verhalten vielleicht einfach schon nicht mehr da. Und manchmal sind es größere Geschichten. Die Blockaden, die du vorher angesprochen hast. Oder also die hier jetzt hier und jetzt irgendwo entstanden sind, jetzt in der Lebenssituation des Kindes. Oder Dinge, die man mitbringt von familiären Geschichten, generationale Geschichten oder Vorleben oder wie, wohin dass man es auch tut. Da gibt es auch Themen, die sind einfach da. Und die bringt das Kind mit. Und da kann man alles gut und richtig machen. Die sind trotzdem da und irgendwie zeigen sich die. Und dann gilt es, alles das, alles zusammen miteinander irgendwie zu erkennen und wahrzunehmen, was gehört wohin und was braucht es zum Begleiten. Mhm. Also wenn man das alles so differenziert anschaut, ist es ein riesiger Job, den wir da tun.
Ja, das habe ich gar
nicht. Wenn ich mir jetzt so zuhöre. Und gleichzeitig möglichst einfach hier zu sein. Das Ziel für jeden Einzelnen möglichst zu sein und einfach im Moment das tun, was sich richtig anfühlt.
Es hat ja ganz viel mit Präsenz zu tun, genau. Mit Bezogenheit und mit Wahrnehmung, wirklich wahrzunehmen, wer bist du? Mhm. Du und nicht ein Schema, ein Schemakind oder ein Konzeptkind, sondern wer bist du? Wo stehst du gerade? Was brauchst du jetzt? Und wie tickst du, wenn es ums Lernen geht?
Genau. Mhm. Und wie tickst du im sozialen Umgang und in deinem persönlichen, wenn es um dich selbst geht und wie in deiner Gruppe und wie mit den anderen Gruppen? Mhm. Also auf den verschiedenen Altersstufen sind verschiedene Themen im Hintergrund. Und in der Basisstufe ist es mehr, wie kommen die Kinder hier in diese Welt und wie erfahren sie diese Welt, wie fühlt sie sich an, wie nehmen sie teil an dieser Welt und orientieren sich stark an den Erwachsenen und allem, was die Erwachsenen tun. Und da haben die Erwachsenen eine relativ große Vorbildwirkung. Also sie haben immer Vorbildwirkung, aber eine, die Kinder direkt im Handeln, sie orientieren sich direkt am Handeln der Erwachsenen und sie wollen sein wie die Großen. Und da ist ihr Interesse auch an allem, was die Großen machen, ist da. Da wollen sie auch lesen lernen, da wollen sie rechnen lernen, da wollen sie kochen und putzen und Rasen mähen und alles Mögliche. Und im Rollenspiel spielen sie, was die Großen machen. Und da hat man relativ viel Einfluss, einfach dadurch, dass man da ist. Und die anderen Kinder sind noch nicht gleich wichtig. Und dann wieder später. Und dann kommt die Primarstufe und das ist eine völlig andere Entwicklungsstufe. Und da verschwindet der Erwachsene sozusagen als Vorbild und als Lehrperson sehr in den Hintergrund. Die Kinder suchen nicht Lehrerinnen, Lehrer, die ihnen etwas beibringen. Und das ist in der normalen Schule so. Da passiert dieser große Bruch vom Kindergartenkind zum Primarschulkind überall. Aber in der normalen Schule wird dann die Lehrerin das Zentrum und sie sagt und er sagt, was jetzt wer macht und was gelernt wird und wie in welcher Form. Und alle zusammen und sehr klar strukturiert. Und hier passiert das Gegenteil. Die Lehrerinnen, die sind nicht gefragt. Wir sind vielleicht vom Ganzen unsere Aufgabe ein Fünftel Lehrerinnen, Lehrer, Lehrpersonen, wo sie uns direkt fragen, wie geht das? Ich möchte das und das lernen oder was weißt du darüber? Und dann erzähle ich, dann zeige ich, aber genau nur so viel, wie das Kind fragt. Ich kann nicht mehr erklären oder zeigen, als das Kind jetzt wissen will, sonst läuft es weg. Das weiß man als Eltern oder in jedem, aber in der Schule muss man normalerweise bleiben und dann lernt man sich, dann passt man sich an und lernt das auch bis zu einem gewissen Grad. Zum Teil gewisse Kinder verstehen das auch und lernen es und profitieren viel von der normalen Schule, aber andere Kinder, die sind überhaupt noch nicht reif dazu oder mit anderem beschäftigt und die haben dann nicht die Möglichkeit, das wirklich zu verstehen und so zu lernen, dass sie es auch begriffen haben. Und bei uns läuft es umgekehrt. Sie spielen und sie machen und durch die Erfahrung, das Erforschen und die eigenen Projekte ist alles, was sie tun, ist echt. Und deshalb lernen sie an allem, was sie tun. Alles ist immer Lernprozess, immer, immer. Und nicht nur Anpassungsprozess, sondern verstehen, sich aneignen, integrieren. Und dann kommt der Geist, das Verständnis, das Vernunft- und Denkverständnis, das wird eben erst mit später reif, so mit 11, 12, stellt das Gehirn, das Großhirn, das zur Verfügung. Und erst dann kommt das Interesse, das Intrinsische, das alles, was ich erfahren habe, zu analysieren und zu reflektieren und in Bezug zu setzen mit anderem Wissen. Und dann wird es interessant, das klassische Lernen. Und vorher ist es Spielen, Erfahren, Leben. Und zum Leben gehört auch der Umgang mit den anderen Kindern. Und da ist sehr, sehr zentral in der Primarstufe. Da laufen sehr, sehr viele persönliche und soziale Prozesse und da lernen sie wirklich, was eigentlich Leben mit anderen heißt. Oder wer sind die anderen? Und wie funktionieren die anderen? Und wie funktioniert die Welt auf der Sachebene und auf der menschlichen Ebene? Und dann in der Oberstufe sind sie wieder viel lehrerzentrierter, dann wollen sie wissen. Dann wollen sie wissen, wie die Gesellschaft funktioniert, was bedeutet. Und dann sind wir viel mehr als Lehrer gefragt.
Das ist so, so spannend, dir zuzuhören, so diese Stufen. Und das macht einfach so Sinn. Und es ist schon verrückt, wie in der normalen Schule das irgendwie so gar nicht gewürdigt wird, wie eigentlich Leben, so wie du es vorhin gesagt hast, so wie Leben funktioniert, wie wir uns in die Welt hinein entfalten.
Das weiß einfach niemand. Wir sind so über Jahrhunderte so geprägt. Wir haben gar keine Vorstellung. Wir wissen nicht, wer Kinder sind. Ich glaube, alle sind in der westlichen Gesellschaft groß geworden. Wir wissen nicht, wer und wie Kinder sind. Wir haben diese Erfahrung nicht. Und deshalb ist das, wenn man das spürt, dass es anders sein könnte, es ist immer Pionierarbeit an jedem einzelnen Ort. Weil wir es nicht selber erfahren haben. Und deshalb ist es immer ein eigener Prozess und eine Auseinandersetzung. Mhm. Bis vielleicht mal die Sichtweise sich ändern kann oder unsere Kinder, ihre Kinder wieder wie selbstverständlich anders begleiten können, weil sie es ein kleines Stück weit erfahren durften. Mhm. Es ist auch erst ein Suchen, was wir tun, auch eine Kunstform. Es ist auch noch nicht wirklich das Natürliche, sondern eine Form innerhalb unserer Gesellschaft, wo wir einfach so viel Raum zur Verfügung stellen, wie irgendwie möglich, um das Forschen irgendwie auch gestatten zu lassen.
Ein Schutzraum, der aber doch irgendwie, also der eben anschlussfähig, oder wie soll ich sagen, der bleibt verbunden mit dem Außen.
Genau. Mhm.
Und wie ist das denn so jetzt in der Primarstufe? Du hast gesagt, eben die Begleitpersonen, die sind eigentlich nur so zu 5% Lehrer.
20%, also 20, Fünftel, also ungefähr. Fünftel, also,
20%. Ich jetzt mal. Ja. Und eben, dass die Kinder aber ganz viel lernen, was das Soziale anbelangt. Wer bin ich? Wie bin ich mit anderen zusammen? Und dann nehme ich an, dass die anderen Prozent Sätze dann da rein mehr fließen.
Genau. Mhm. Also wenn man es mit klassischen Berufsbildern vergleicht, dann ist es mehr sozialpädagogisch oder Fach, also Betreuung von Kindern, Kinderbetreuung, Fach, Fabe oder so. Einfach Menschen im Alltag begleiten. Mhm. Aber jetzt nicht unbedingt Menschen mit irgendwie besonderen Herausforderungen oder Voraussetzungen wie jetzt in der Sozialpädagogik, sondern alle. Ob es jetzt einem sehr gut geht oder weniger gut oder wie die Umstände auch sind. Einfach Kinder und Menschen im Leben begleiten.
Ja.
Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und das bedeutet, Raum zur Verfügung stellen, das anzubieten, was Kinder in dem Alter interessiert. Das heißt, mit ihnen im Kontakt sein, mit ihnen reden, alle Fragen beantworten, diskutieren. Das heißt, ihnen etwas zeigen, wenn sie fragen, das heißt selber aktiv sein und dann sehen uns die Kinder und finden vielleicht auch was interessant und lassen sich vielleicht begeistern über etwas, was wir tun oder anbieten oder zur Verfügung stellen. Und dann heißt es auch, den ganzen Raum möglichst sicher zu gestalten und dass eine möglichst entspannte Atmosphäre ist Und das ist eine ziemlich große Herausforderung. Also schon bei 12 Kindern war es schwierig, nicht einfach. Und bei 50 Kindern ist es auch immer noch schwierig, also herausfordernd. Und es kommt nicht so sehr auf die Anzahl der Kinder drauf an, wenn genug Raum ist und genug Erwachsene da sind, weil es hat die einen Vorteile, wenn wenig sind, und andere Vorteile, wenn es viele sind, und Herausforderungen, die dazu gehören. Mitspielen ist auch eine Sache, also auf der Primarstufe, aber gleichzeitig sich auch herausnehmen und nicht das Spiel beeinflussen, sondern nur Teil sein vom Spiel und nicht über das Spiel führen wollen. Auch nicht auf der Basisstufe. Freispiel heißt nicht als wenn als Erwachsener mit Einfluss nehmen, sondern wirklich das Freispiel zulassen. Aber trotzdem sehen, wenn sich daraus Bedürfnis irgendwas zeigt, das dann auch erkennen und dann dem auch die Möglichkeit geben, dass sich das entwickeln kann. Also auch materiell zum Beispiel. Also ich denke jetzt gerade an ein paar Mädchen, die seit 2 Jahren mit Steckenpferden unterwegs sind. Und da war irgendwann einmal ein Impuls, vielleicht von Hobbyhorsing oder von irgendwo, was man in den Medien sieht, keine Ahnung, wie es damals entstanden ist. Und dann hat das so um sich gegriffen, dass die jetzt seit längerer Zeit, vielleicht mehr als 2 Jahre, fast immer mit diesen Pferden unterwegs sind. Und das ist dann alles dabei. Die Pferde selber nähen, ganz die komplizierten Rossköpfe immer verfeinerter. Dann selber springen und Hürden laufen, dann mit den Pferden, dann Brutpflege, dann wieder Ausritte machen ins Dorf und alles Mögliche, Vorführungen machen. Zu Hause haben sie ihre Zimmer so gestaltet, dass das Ställe sind und 10, 20 verschiedene Pferde und alle Pferderassen. Und sie schreiben Tagebücher und sie machen Fotos. Und die Fotos sind aber gezeichnet in den Tagebüchern und sind nicht wirkliche Fotos. Und unglaublich. Und wenn man dann fragt, ja, was lernen dann die Kinder, dann ist das eine Frage, die irgendwie absolut unangepasst ist, weil sie sind nur am Tun und nur am Lernen. Und gleichzeitig die ganzen sozialen Themen, die dann anfallen.
Und sie erforschen das Leben, so wie du es vorhin genannt hast. Ihr Leben und das Leben an sich.
Genau, ja. Genau. Wirklich, ja. Von A bis Z, inklusive Sterben und alles, also wirklich geboren werden bis zum Sterben, alles.
Und in diesem großen Freiraum, den ihr den Kindern zur Verfügung stellt, wie ist der getragen oder wie ist der umrahmt?
Auf jeder Stufe sind die Räume gezielt eingerichtet, mehr oder weniger. Und da werden die Räume so begleitet, wie es dem entspricht, was man darin tun kann. Also da gibt es dann Räume, die sollen sehr still sein. Und andere, die dürfen bewegt sein, und andere, die dürfen laut sein. Dann gibt es Regeln, grundsätzlich der Respekt vor allen Dingen und vor allen Menschen und vor den Räumen ist die Grundhaltung. Das soll alles soll so respektiert werden, wie es dem entspricht, was man ist. Das ist die Grundhaltung. Das versucht man, also das pflegen wir und versuchen auch immer wieder darauf hinzuweisen und auch das so zu leben. Und je mehr die ganze Gemeinschaft das lebt, umso weniger muss man sagen. Dann ist es einfach so. Und wenn es nicht so ist, dann muss man sich darum kümmern und anleiten oder begrenzen. Was wir sicher auch ganz klar häufig tun müssen, sind auch Grenzen wahrzunehmen. Grenzen einzufordern und auch uns selbst, unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen, die Grenzen der Möglichkeiten sehen und dann dafür hinstehen. Das ist etwas vom Allerwichtigsten, also neben dem Erkennen, was gelebt werden will, auch die Begrenzungen zeigen und für diese einstehen. Und das ist etwas, was uns sehr, sehr schwer fällt, den Erwachsenen, weil wir häufig nur ungeeignete Grenzen erlebt haben in unserem Leben. und dann häufig strikt sehr rigide Grenzen einhalten oder Grenzen und Regeln mit Strafen koppeln, wenn nicht dann, oder gar keine Grenzen. Bei uns in der Schule gibt es natürlich auch Menschen, Eltern, Begleiter, die tendieren, weniger Grenzen zu geben, weil da, damit die Kinder ihren Freiraum haben können, was dann aber zum Teil wieder fehlt, die klare Haltung und die Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Also alle haben zu lernen und zu üben. Mhm. Und dann auch herauszufinden, wo ist man jetzt eben, wo ist man streng oder zu heftig und wo ist man zu nachlässig. Und dann das Erforschen bei sich selbst und dann die eigenen Prozesse zu machen. Da sind wir wieder bei den persönlichen Prozessen. Mhm. Was habe ich für Themen, was habe ich erfahren und was triggert mich? Wo fahre ich rein, obwohl ich es gar nicht will? Oder wo fliehe ich, gehe ich aus der Situation, damit ich mich nicht stellen muss und so weiter. Und da unterstützen wir uns gegenseitig immer wieder im Team.
Das ist so ein großes Miteinander. Also so wirklich so nicht sehr beeindruckend und berührend. So dieses Miteinander wachsen und die Lernaufgaben sind so beidseitig. Mhm. Die Kinder dürfen lernen, im Miteinander sein und darin begleitet werden. Und die Begleitung bedeutet aber auch wieder bei sich ganz viel immer wieder neu zu entdecken, mhm. aufzudecken. Mhm. Mhm.
Es ist ein Lebens- und Entwicklungsort, um zurückzukommen auf deine ursprüngliche Frage, wie bezeichnen wir uns? Mhm. Es ist eigentlich ein Lebens- und Entwicklungsort für alle, die da sind. Mhm. Alle Menschen, die dabei sind, auch, und auch die Schule selber ist wie auch ein lebendiger Organismus, mhm. der sich auch entfaltet und entwickelt, mhm. wie ein eigenes Lebewesen auch wieder.
Und was ich gerade auch echt spannend finde, ist so diese Primarstufe, das war mir gar nicht so bewusst bisher, worum es in diesem Altersabschnitt geht und dass es da wirklich gar nicht so darum geht, irgendwelche Lerninhalte sich anzueignen, sondern dass es, also geht auch natürlich darum, aber dass es wie ganz auf eine andere Art geschieht und dass das Soziale und dieses, ja, dass das so im Vordergrund steht. Und wie ist es denn, wenn Kinder dann, also so, sind die dann eher einfach viel in der ganzen Gruppe zusammen oder also gelingt es den Kindern, sich dann da auch rauszunehmen, wenn die jetzt gerade irgendwie was Eigenes machen möchten oder sich irgendwie vertiefen möchten oder ein paar Kinder zusammen was Eigenes machen möchten? Gelingt es den Kindern, sich aus diesem Haufen herauszulösen?
Genau. Also wenn du ganz grundsätzlich zur Basisstufe was sagen, da sind die Kinder relativ einzeln unterwegs und gleichzeitig als große Gruppe. Da kann man auch alle, mehr oder weniger alle zusammen ansprechen oder in größeren Gruppen und auch einzeln. Und sie sind auch in Kleingruppen unterwegs, aber die sind nicht so stark, nicht so bindend. Und da gelingt es eigentlich immer wieder, das zu erkennen und anzubieten, was es braucht in diesem Alter. Und sie sind als große Gruppe wie eins. Und in der Oberstufe auch wieder. Es gibt ja die 7-Jahreszyklen, die Anthroposophen vorhin so beschrieben haben, aber auch Piaget und so weiter. Es gibt einfach Entwicklungsetappen, die unterscheiden sich voneinander. Und in der Oberstufe ist auch viel wie eine sehr soziale Zeit. Die Jugendlichen orientieren sich am Ganzen, am Großen, am Gemeinsamen. Und da kann man allen, also großen Gruppen auch was anbieten oder mit allen was zusammen machen oder in Untergruppen, was sie dann gerne nehmen und auch zusammen, auch sie wollen auch zusammen lernen, auch was schulisches Lernen betrifft, dann suchen sie Gleichgesinnte, die dasselbe lernen wollen. Und das funktioniert relativ gut. Aber als alles das Leben und das Lernen auf der Oberstufe noch alles auf derselben räumlichen Ebene war, war es schwieriger. Weil dann das Soziale hat dann mehr gezogen. Also war es zum Teil schwieriger, sich da rauszulösen und was anderes zu tun. Und jetzt haben wir die Räume auf zwei Ebenen, auf Schulzimmer in einem unteren Stock und oben die so, wie sagen, Lebensräume. Und dann ist es viel einfacher. Dann ist eine äußere Struktur da, die sagt, jetzt ist dies und das angesagt. Und alle, die dabei sind, die entscheiden, dann gehe ich dahin. Und die meisten gehen dann dahin. Und dann geht es in Lernräume und die sind auch in dem Sinn geschützt. Da findet jetzt wirklich Kopflernen auch statt. Auseinandersetzung. Oder andere Projekte kombiniert. Nicht nur Kopf, Handlung und Kopf kombiniert. Und das ist jetzt eigentlich eine Form, die recht gut funktioniert. Und da gehen manchmal auch Kinder mit, die noch nicht wirklich bereit sind, jetzt wirklich zu lernen oder längere Zeit zu lernen, aber sie wollen bei der Gruppe sein, dann gehen sie auch ins Schulzimmer. Und dann kriegen sie dort auch ein bisschen was mit, auch wenn sie nicht voll mitmachen. Und auf der Primarstufe ist es halt wieder nochmals anders. Da sind die Kinder, die 50 Kinder, die sind nie als ganze Gruppe unterwegs im Alltag. Nur wenn wir auswärts sind, wenn wir wohin reisen oder ins Lager, dann nimmt man sich als ganze Gruppe wahr. Und sonst sind sie alleine, also alleine mit mindestens einem anderen Kind oder in Kleingruppen unterwegs. Und jede Gruppe und organisiert sich selbst. Die gehen einfach durchs ganze Haus, fangen irgendwo an, je nach entweder führt eine ganz klare Tätigkeit, ein Projekt, oder es führt also das Projekt der Gruppe, oder es führen die Kinder, das Soziale führt, mit wem bin ich jetzt wo unterwegs und was läuft da gerade, oder das Spiel, das große Spiel, also altersgemischt wie Fußball oder so, wo vom Kleinsten bis zum Größten alle miteinander Fußball spielen, oder das Wetter führt oder die Jahreszeit führt, irgendetwas oder ein Gedanke. Und das organisiert sich hier täglich immer wieder neu oder nicht täglich. Jedes Kind, jede Gruppe hat irgendwie einen eigenen Rhythmus und der ändert sich dann mit der Zeit wieder. Und dann mischt sich es wieder neu.
Und geht das im Allgemeinen gut auf, dass da jedes Kind irgendwie so seinen Platz findet in dem drin? Oder gibt es auch Kinder, die dann so wie nicht einen Anschluss finden mit den anderen? Oder wie so?
Ja, das sind die Herausforderungen, die sich da stellen, weil es ist enorm wichtig, wirklich mit anderen Kindern unterwegs zu sein, von anderen Kindern gesehen und erkannt zu werden. Die Voraussetzung sind die Erwachsenen, dass die Erwachsenen das alles sehen und erkennen, aber wenn das die Grundhaltung, die Grundwahrnehmungsstimmung so ist, dass ich mich hier geborgen fühle und sicher fühle und dazugehöre, dann sind die Kinder wichtig. Dann können wir als Erwachsene gar nicht viel steuern. Wenn nicht andere Kinder da sind, die die anderen Kinder sehen, dann fehlt was. Und wenn Konflikte sind in der Gruppe oder jemand sich nicht getraut, sich wirklich zu äußern oder ein bisschen offensiv unterwegs zu sein, dann bleiben sie wie verloren ein Stück weit mit sich. Und dann ist es die Herausforderung wieder der Erwachsenen, also wie das begleiten, damit hier ein Prozess stattfinden kann, damit die Kinder mehr mit sich selbst in Verbindung kommen können und aus sich heraus einfach sein. Und von daher ist es dann immer wieder viel einfacher, Kontakt zu finden mit anderen und nicht allein zu sein. Und solange Kinder irgendwelche Geschichten mitbringen oder Blockaden haben oder Handicaps oder wie, ist es eine Herausforderung. Oder wenn die Gruppensituation so ist, dass sich da so irgendwelche größere, schwierige Prozesse zeigen, dann kann es sehr schwierig werden. Und das ist immer wieder so, vor allem bei den jüngeren Mädchen. Die haben große soziale Streitigkeiten und Kämpfe. Die Zicken, die bekannten Zickenkriege, die sie da durchspielen und dann daraus herauswachsen. Wir haben auch immer wieder Kinder, die sogenannt quer einsteigen, auf allen Altersstufen. Ja, Kinder, die zu Hause waren oder im Homeschooling oder in anderen freien Schulen oder privaten Schulen, aber auch Kinder, die aus der Stadtschule kommen, einfach aus dem Dorf, weil sie es später erst suchen oder weil Schwierigkeiten da waren oder weil man hinzieht erst oder aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber in der Regel bringen Kinder, die in anderen Umständen waren, die nicht so geeignet sind, bringen sie ihre Verhaltensmuster mit. Diese Verhaltensmuster, die ihnen da gedient haben, dort gut durchzukommen. Sogenannte Überlebensmuster, die es gebraucht hat, um dort möglichst stressfrei durchzukommen. Und solange die Kinder noch mit diesen Mustern unterwegs sind und die auch bei uns leben, solange haben sie es schwierig, auch mit den anderen Kindern, weil sie dann noch nicht wirklich ihr eigenes Leben und noch nicht wirklich authentisch sind. Und das stößt bei den anderen auf Widerstand. Und was vielleicht am Anfang attraktiv war, wenn ein Kind kommt, das sehr viel weiß, und dann hören alle staunend zu, aber dann geht es nicht weiter und das Kind lebt davon, dass es viel weiß und dass es Zuhörer hat und das dann aber nicht mehr interessant ist für die anderen, dann fällt das weg und dann ist das Kind allein. Und dann hat es eine schwierige Phase. Dann kommt es in eine Auseinandersetzung mit sich, mit den anderen. Weshalb läuft es nicht? Oder Streit oder Rückzug oder alles Mögliche. Und einfach ein begleiteter Prozess von uns, bis sie sind, wer sie sind. Mhm. Und dann können Kinder mit allen Kindern umgehen, egal mit welchen Macken oder Spezialitäten oder Stärken, ganz egal. Sie sind einfach Kinder und das ist auch meine Vorstellung, was ich denke, wie Menschen sind. Wenn alle Menschen authentisch wären, würden alle Menschen mit allen Menschen umgehen können und in Frieden leben, wenn man das so sagen will.
Und wie schwierig das ist, also wirklich ganz bei sich zu landen, ganz bei sich anzukommen und so wunderschön. Ich bin echt gerade wirklich richtig berührt einfach von der Art und Weise, wie er mit Lebensprozessen umgeht. Und wie er die Kinder in dieser Tiefe begleitet, wo es dann nicht darum geht, wenn ein Kind alleine ist, so kommt und jetzt müsst ihr wieder miteinander irgendwie alle spielen. Und,
das geht ja, nicht. Ja.
Das geht so eine nicht. Oberflächliche Lösung zu finden, sondern wirklich in der Tiefe zu schauen und zu verstehen, was ist hier los? Und dem Prozess dann auch den Raum zu lassen, so wie es ja, wie du es jetzt erzählst, muss es ja dann nicht gleich einfach gelöst sein, sondern es geht darum, den Prozess in Bewegung zu bringen und dass sich da etwas entwickeln darf und dass sich dann wie von alleine wieder einordnet ins große Ganze.
Genau.
Ja. Wow. So schöne Arbeit, die ihr hier macht. Ja, und du hast ja vorhin noch in unserem Rundgang, in unserem Gespräch, wo wir da so durch die Räume gegangen sind, von der Pubertät erzählt. Magst du darüber noch, weißt du, wie ihr das handhabt mit den Kindern, die eben durch diesen Umbauprozess gehen in der Pubertät? Mhm. Und das finde ich einfach so wunderschön, das würde ich mich freuen, wenn du darüber noch was
Also sage ich sehr gerne etwas darüber, aber ich muss noch über einen anderen Übergang auch noch zuerst sprechen.
Gerne.
Weil der viel weniger bekannt ist und den wir hier einfach erfahren haben im Alltag und immer wieder. Und zwar wieder auf der Primarstufe, weil es immer eine Zeit gibt, wo es die Kinder sehr, sehr schwer haben und mit den anderen Kindern, mit den Erwachsenen und in Nöte kommen und in Ängste kommen und dann auch die Eltern in Ängste kommen. Und nicht nur, dass sie jetzt gewisse Dinge nicht wissen und nicht können oder nicht lernen, dass sie noch nicht lesen können oder irgendwas, sondern weil die Kinder richtige Lebenskrisen haben können. Und das ist im Alter von etwa 9 Jahren. Und das haben wir immer wieder erlebt und uns hinterfragt und was ist denn los? Und dann gemerkt, dass es immer wieder kommt und dass das irgendwas sein muss. Und dann haben wir dann bei den Anthroposophen eben gesehen, dass sie dem sagen, die kennen das und haben diesen Übergang beschrieben und sagen dem, das ist die Überschreitung des Rubikon. Das heißt, also so wie ich das verstanden habe, kurz gesagt, es ist die letzte Loslösung des Kindes aus der Symbiose mit der Mutter. Die ganze Ablösung vom Kind, in der Mutter sein und dann miteinander unterwegs sein und symbiotisch aufeinander angewiesen zu sein, das löst sich ja immer weiter stufenweise. Und das geht bis 9. Und dann erfährt das Kind, dass es alleine ist auf der Welt. Es wird zum Individuum und ist selbstständig hier auf der Welt und die Mutter ist auch jemand eigener und der Vater und das Leben ist endlich und wir sterben und die Mutter kann sterben und ich kann sterben und da plötzlich kommt da die große Welt auf einen zu. Und da kommen auch diese tiefen Themen dann, also über die reden sie auch. Oder sie haben Ängste, Todesängste oder haben Suizidgedanken oder Rückzugs, suchen die Mutter nochmals, gehen wieder zu ihr ins Bett oder fordern heraus. Auf verschiedenste Arten ist es schwierig. Und das weiß man normalerweise nicht. Also ich habe das nie gelernt oder irgendwo gelesen, dass das so ist. Und ich meine, es ist der allerwichtigste Moment zu begleiten. Und wenn wir das wissen und die Eltern das wissen und wir das wissen, dann können wir uns dafür öffnen, dass es eine Krisenzeit ist, eine Übergangszeit und dass wir diese Zeit, die Kinder in dem begleiten müssen und uns in dem, dass wir nicht Angst erhalten, weil Ängste da sind. Dass wir eigentlich Sicherheit anbieten in dieser Zeit, wo Ängste da sind. Und dann, wenn wir diese Zeit gut begleiten können, im Inneren und im Äußeren, dann ist das Wichtigste, das Wesentlichste passiert. Dann sind die Kinder nachher selbstverantwortlich und für sich alleine unterwegs und können mit allem umgehen, was auf sie zukommt. Und ich denke, es ist wichtiger, das zu sehen. Und die Pubertät nachher ist vom Verhalten der Kinder her, der Jugendlichen her, viel weniger schwierig hier bei uns als an vielen anderen Orten. Es ist nie mehr in dieser Form so destruktiv, wie es sein kann, weil das vorher gut erlebt worden ist. Mhm. Und dann ist die Pubertät das, was sie eigentlich ist, nämlich ein riesiger Schub an auf allen Ebenen, ein riesiger Entwicklungsschub und Umbau und also auf körperliches Wachstum, Hormonschübe, die ganzen sexuellen Prozesse, die aber in verschiedenen Etappen laufen und nicht einfach, die Sexualität ist jetzt, entwickelt sich jetzt, das ist auch eine ganz in verschiedenen Schritten ein großer Prozess, was denn da alles läuft, der geistige Prozess, das Hirn, was man weiß, löscht gewisse Dinge aus, die nicht mehr gebraucht werden und stellt ganz viel Neues zur Verfügung. Und dann das Großhirn, das dann wächst, das dann zur Vollreife kommt. Und einfach alle möglichen Prozesse, die gleichzeitig passieren. Und in dieser Zeit ist es wie eine Verpuppung, so sage ich gern. Da läuft alles innen ab und nach außen, von außen kann man eigentlich nichts erwarten. Und gleichzeitig in der normalen Schule erwartet man dann am allermeisten. Mhm. 5., 6. Klasse, 1., 2. Sekundarschule muss man so viel lernen, so viel wissen, so viel produzieren, weil es dann so wahnsinnig wichtig ist für das ganze Leben. Und es ist eigentlich das Gegenteil, was passieren sollte. Man sollte den Kindern den Raum lassen, dann alles Innere sich entwickeln lassen, bis sie aus der Verpuppung herauskommen. Und dann bereit sind, hier bin ich, da. Wie sieht die Welt aus? Wo ist mein Platz? Was braucht es? Und dann entsteht erst diese richtige Zielgerichtetheit aufs äußere Leben, auf das gesellschaftliche Leben. Und wo ist mein Platz? Und das beginnt erst nach der Verpuppung. Das beginnt erst dann. Und bei den Mädchen beginnt das vielleicht schon mit 11, 12 und bei den Jungen vielleicht erst mit 14, 13, 14, 15. Und dazwischen ist einfach irgendein Zwischenraum. Vielleicht sind sie noch Kind und dann können sie noch spielen. Und vielleicht sind sie im Umbruch und dann können sie weder spielen noch wirklich denken. Dann verlieren sie das freie Spiel und das andere ist noch nicht da. Und das ist eine sehr spannende Phase. Auf verschiedenen Ebenen spannend. Und das ist das Zweite, was ich denke, was wir Ihnen zur Verfügung stellen können, Raum für diese Zeit, diese Umbruchzeit. Mhm. Dann nicht fordern. Und nachher können wir auch Gewisses einfordern, auch schulisch, wenn wir wissen, das Kind weiß, ich, oder der Jugendliche, ich will zum Beispiel irgendwie an die Kantonsschule oder ich will mal studieren oder ich bin intellektuell interessiert, dann müssen wir das auch unterstützen und auch zum Teil mit Forderungen, aber das ist dann ein gemeinsames Entscheiden dafür. Und andere machen ganz andere Wege und dann unterstützen wir das. Und dazwischen...
Also es ist so faszinierend, weißt du, so dieses, ist wirklich so, das einfach so das Reifwerden lassen von, genau, von jedem Entwicklungsschritt, dass der wirklich ganz, ganz reif werden darf und dann geht es wie weiter. Und so diese Geduld und diese Gelassenheit und das Vertrauen zu haben und dann, wenn es reif ist, dann kommt es.
Genau. Mhm.
Und dann auch so diese Gegenseitigkeit, wie du sagst, wenn dann das Kind aus der Verpuppung kommt oder der Jugendliche und dann eigene Ziele wach werden, dann auch die in einem guten Miteinander dann zu einen Rahmen dafür zu schaffen und dann den Rahmen auch, das ist ja das Einfordern, ich habe fast eher das Bild statt Einfordern, so dass den Rahmen zusammenhüten, zu sagen, hier ist was wichtig und was brauchen wir denn dafür und dann zusammen diesen Rahmen hüten, dass der, ja, diese Struktur oder die innere Struktur hüten oder das Kind dabei unterstützen, dann an was dran zu bleiben, aber dass der dann auch nicht von außen was aufgepfropft ist, jetzt ist es langsam Zeit, jetzt.
Genau, genau. Mhm. Sehr schön gesagt. Ja.
Mhm. Ja, echt, wirklich, wirklich schön. Ja, jetzt sind wir weit gereist durch deine Schule und deine reiche Erfahrung damit. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, noch zu benennen? Was du noch gerne Raum geben möchtest, bevor wir das Gespräch zum Ende kommen lassen?
Ja, vielleicht noch die Antwort auf die Frage geben, ja, geht's dann nachher, wie geht's dann nachher weiter, bestehen Sie dann in der Gesellschaft? Im anderen Podcast wurde sie schon beantwortet von Till und von Florian. Und sehr schön beantwortet und ich kann das bestätigen. Also wir würden ja sonst nicht eine Schule machen und immer noch und so lange, wenn es nicht so wäre. Aber es ist auf jeden Fall, der Übergang ist eine Herausforderung. Das Einsteigen am neuen Ort ist so ein bisschen, ja, da kommt viel auf einen zu und viel bringt man mit, aber anders auch nicht und man weiß noch nicht, was das ist und Gewisses müssen sie vielleicht nachlernen und Prüfungen lernen und die ganzen, also wissen, wie man Prüfungen macht, wissen, wie Schule, was das eigentlich heißt. Gewisse Kinder von uns, die gehen auch in ein 10. Schuljahr, um genau das herauszufinden, was ist eigentlich Schule, was ist eigentlich das Normale, um das selber zu erfahren, weil sie es ja nicht wissen und erst dann in den Beruf gehen. Bloß haben sie es dann sehr schnell eigentlich begriffen, nach 2-3 Monaten haben sie es gesehen und dann müssten sie eigentlich nicht mehr dort bleiben oder hören zum Teil auch auf. Aber die Erfahrung zu machen, wie ist das denn? Und was aber... Und dann sind sie relativ bald bei den Leuten oder in der Klasse. Nach, sagen wir, 3 bis 6 Monaten gehören sie dazu und dann sind sie in der Regel also leistungsmäßig im Vergleich, sind sie in der Regel im oberen Drittel der Klasse. Wo sie hin sind. Sie wählen ja auch sehr genau aus, wann ist es reif, was ist wirklich das, was zu mir passt. Und wie ist der Betrieb, wo ich hingehe? Oder die Stufe, ist es das, wo ich mich wohlfühle? Wie sind die Menschen dort? So ein Stück weit sind die drei Faktoren, die wichtig sind. Und dann fügen sie sich da ein. Und weil sie gelernt haben, mit den realen Umständen umzugehen, immer real zu leben, leben sie auch in dieser Realität. Und sie merken ganz genau, was sie brauchen, was sie liefern müssen, was sie lernen wollen, was passt, was weniger passt und wo sie sich anpassen müssen. Das ist wie selbstverständlich. Am Anfang sind sie eher Musterschüler, weil sie sich auch freuen, jetzt etwas zu tun und etwas auch geliefert zu bekommen und jetzt etwas wirklich zu lernen und das zu lernen, was sie interessiert, etwas zu zeigen, bestehen wollen, wirksam sein wollen. Das ist alles innere Motivation, um sich wirklich voll einzubringen. Und mit ihren menschlichen und sozialen Qualitäten, die sie haben, haben sie auch absolut keine Probleme mit den anderen Jugendlichen, mit den Lehrern. Sie sind jeweils die, die zu Klassensprechern werden oder Konflikte begleiten oder mit den Lehrern sprechen, wenn irgendwas ist, weil sie einfach mit den Menschen auf Augenhöhe sprechen können, ohne Forderungen und Angriffe und irgendwie einfach von der Sache reden können. Das sind ihre Qualitäten, die sie bringen. Und die schwierigste Zeit ist eigentlich, bevor sie rausgehen, dass das einfach noch gesagt ist. Es ist nicht einfach nur alles einfach. Auch dieser Übergang ist nicht nur einfach, sondern sie sind dann ja in dieser seltsamen Schule, wo sie nicht genau wissen, was sie eigentlich können, was andere können. Und auf der Sachebene können sie vergleichen und sagen, ja, das weiß ich nicht. Oder was heißt es denn? Oder was können die anderen, was können wir? Sie können sich nicht wirklich einordnen, weil die Vergleichsbasis eigentlich fehlt. Außer sie machen die Stellwerkteste, die computergenerierten Prüfungen, die alle 8- und 9-Klässler machen, die machen sie auch. Das gibt so ein bisschen eine Orientierung. Und sie haben Schnupperberichte, gibt auch eine gewisse Orientierung, aber der Rest ist einfach unfassbar. Sie haben kein Bild. Und das verunsichert auch. Ja, und da ist wieder unsere Aufgabe, mit Eltern, Kinder, Jugendliche und wir, Ehemalige, die kommen und erzählen. Wir versuchen zu zeigen, dass es möglich ist und dass es geht. Und sie wissen das mit dem Kopf und das Gefühl ist trotzdem ein anderes.
Und da haben sie ja dann noch diesen Raum, also dieses, wenn die offizielle Schulzeit beendet ist, dann haben sie die Möglichkeit, noch einfach so lange wie bei euch angebunden zu bleiben, wie das für den Übergang notwendig ist. Und können dann selber entscheiden, wenn sie bereit sind, das dann loszulassen und weiterzugehen.
Genau. Ja, das hat sich jetzt so mit der Größe, die wir erreicht haben, hat sich das jetzt herausgestellt, dass wir eine Gruppe haben. Also grundsätzlich bleiben die Schüler sowieso bei uns, die Jugendlichen, solange bis sie bereit sind, rauszugehen. Mhm. Und das ist in der Oberstufe 9 Jahre, also 3 Jahre oder 4 Jahre oder vielleicht sogar ein 5. Aber sie müssen noch in die Gruppe passen und noch Oberstufen-Jugendliche sein in dieser Reifephase. Und wenn sie als Gesamtwesen schon darüber hinausgewachsen sind, richtig in die Adoleszenz, dann passen sie nicht mehr zu den Oberstüflern. Auch wenn sie vielleicht kopfmäßig oder wissensmäßig noch dazu passen würden. Mhm. Aber dann brauchen sie ein eigenes Umfeld, wo sie als reifende Erwachsene anders lernen können. Und das ist dann auch wirklich sichtbar. Also die Schulpflicht entfällt, sie sind jetzt wirklich frei und sie machen wirklich das, was sich jetzt da zeigt und gehen wirklich nochmals ein Stück mehr in die Eigenverantwortung. Mhm. Und sie haben Zeit zu reifen und sie haben ein Jahr frei. Sie haben ein Jahr frei von jeglichen Verpflichtungen. Sie sind, oder ein oder zwei, sie sind nicht mehr schulpflichtig und sie sind noch nicht erwachsen und noch nicht 18. Sie haben die ganzen Pflichten der Erwachsenen nicht. Es ist die einzige Zeit im Leben, wo sie eigentlich frei sind, neben den ersten 3, 4 Lebensjahren. Und das darf man auch so sehen und genießen und diese Zeit so gestalten, dass sie wirklich auf verschiedenen Ebenen einem entspricht. Mhm. Es geht nicht nur um das Lernen und um den Beruf.
Ja. Und es ist ja, ich finde es gerade so besonders, auch nach so einer Schulzeit, weißt du, wenn wir zum Anfang von unserem Gespräch zurückkommen, wo es darum geht, so das Leben zu erforschen und was könnte Leben denn sein? Was ist denn das volle Potenzial, wir als Menschen, das wir hier so mitbringen auf die Erde und das so oft einfach überdeckt ist von Glaubenssätzen, Konzepten, Prägungen. Und wenn dann die Kinder durch so einen Prozess durchgehen und so eine Schulzeit oder so aufwachsen können mit sich in der Schule und dann kommt so der Übergang in die Gesellschaft rein, dann ist es ja so kostbar, da nochmal so einen Puffer zu haben, um das, was da sich entwickeln konnte, wirklich zu integrieren und da zu gucken, und wie möchte das jetzt in die Welt hinein, genau. Weil sonst ist ja wie was, also wie das auch, ich glaube, Till oder Florian auch im Gespräch sagen, was auch wie ein bisschen, ja, wofür war denn alles vorher, wenn es da danach nur darum geht, was wieder nachzumachen, was schon da ist, sondern
genau.
Es geht ja eigentlich darum, also so wie ich dich verstanden habe und so wie ich das Leben auch sehe, darum, dass wir sind Evolution und es darf weitergehen, wir dürfen als Menschheit weiter wachsen. Ja, Susanne, vielen Dank. Ja. Wirklich vielen, vielen Dank.
Sehr gern, sehr gern.
Wahnsinnig inspirierend und beeindruckend. So schön. Ja.
Na, ich danke auch, dass ich überhaupt erzählen durfte und auch für deine sehr verständnisvollen Fragen und Zusammenfassungen. Das, denke ich, ist auch sehr hilfreich.
Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.